Also von mir aus können wir starten. Wir können ja starten mit du moderierst an und ich steig dann einfach ein. Hatte ich mir so.
Sehr gut, scheiße. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge vom nagelneuen, erfolgreichen Podcast Werk und Zeug. Ich muss jetzt tatsächlich kurz überlegen, wie wir uns nochmal nennen wollten. Werk und Zeug ist der Name.
So schnell ist das Podcast-Geschäft, ist ja ein sehr schnelllebiges Geschäft. Kaum ist der Name ausgesprochen, schon wieder vergessen. Ja.
Ich muss mal auf die Uhr gucken, damit wir auch irgendwie die Zeit einhalten.
Ja, das ist gut.
Ich bin Boris.
Ich stelle mich auch mal vor, ja. Ich bin, ich habe mir auch überlegt, was, also ich bin Kassian. Oh. Ja, genau.
Das ja, mehr, hast du mir super überlegt.
Ja, ich hatte nicht so viel Zeit, aber also mehr hatte ich jetzt nicht.
Also, so, was erwartet euch? Also, im Grunde, ich meine, wahrscheinlich, ich vermute einfach mal, die meisten, die diesen Podcast hören werden, werden Kassian kennen und bei mir keine Ahnung haben, wer ich bin. Aber Kassian kam auf mich zu und er wollte einfach mal so einen Podcast starten, wo wir ungezwungen im Wesentlichen über Werkzeug reden und da mit einem Fokus vermutlich auf Holzbearbeitung. Und das machen wir jetzt.
Genau. Ich muss dazu sagen, auf meinem YouTube-Kanal kam öfter der Kommentar, dass ich da zu viel rede. Oder zu viel Unsinn rede, so kann man es vielleicht auch sagen. Und dann habe ich nämlich gedacht, wenn man einen Podcast hat, da kann man ja einfach mal so eine satte Stunde reden, ohne Bilder zeigen zu müssen. Und dann gleicht es das vielleicht wieder aus.
Und Unsinn ist hier Programm.
Ja, genau.
Das ist schon mal, da führt hier kein Weg dran vorbei. Wir können das nicht mit irgendwelchen kompetenten Bildern abmildern.
Nee, genau. Und auch Kompetenz in Wort und Sprache darf man hier ruhig auch weiterhin vermissen. Ne? Also
unbedingt.
Ja, genau. Also da darf man sich jetzt auch keine falschen Hoffnungen machen. Das kann man gleich von Anfang an sagen. Wir sind beide, kann man sagen, Amateure. genau, sowohl im Podcast-Geschäft als auch im Holzwerk-Geschäft so.
Brauchen wir apropos Amateure im Podcast? Ich würde sagen, das hier ist jetzt der ideale Zeitpunkt für unser Intro.
Ja, genau.
Was wir nicht haben.
So, genau.
Aber ich habe mir da schon Gedanken gemacht. Ich meine, also eine Möglichkeit wäre, ich weiß nicht, kennst du noch aus den wahrscheinlich 90ern oder sowas, die Black & Decker, diese Black & Decker Spruch? Black & Decker, Black & Decker, Black &
ja,
Decker.
Ja, stimmt, doch, doch. Jetzt, wo also du es gesagt hast.
Wir könnten quasi einfach Werk und Zeug und Werk und Zeug und Werk und Zeug.
Werk und Zeug und Werk und Zeug und Werk und Zeug, genau. Und ich mache vorher noch so eine, ich mach eine kleine Beatbox und dann machst du Werk und Zeug. Pass auf, wir machen das.
Okay. Pff, Werk und Zeug. vielleicht nehmen wir einfach das, was ich vorhin gemacht habe. Also die andere Möglichkeit wäre, also ich habe mir so gedacht, also ich meine, du spielst ja, glaube ich, irgendwie 15 Instrumente oder sowas. Kannst du dich nicht einfach mal hinsetzen und irgendwas zurecht flanschen? Das ist ein Fachbegriff, glaube ich.
Ja, genau. Ja, das könnte man eigentlich mal machen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir mal zu einer der nächsten Folgen.
Mal schauen. Ja. Vielleicht kannst du ja irgendwie das Werk und Zeug und Werk und Zeug und Werk und Zeug damit einbauen. Vielleicht hilft das ja als Inspirationsanspruch.
Ganz bestimmt.
Anspruch, ja, genau. Das ist auch definitiv ein Wort.
Ja, ich hatte mir überlegt, wenn wir jetzt in der allerersten Folge sind, jetzt wissen die Leute schon, wie wir heißen, aber sie wissen ja noch nicht, wer wir so sind. Vielleicht erzählen wir noch ein bisschen mehr über uns und was wir eigentlich so tun und wie wir auf das Thema Werkzeug eigentlich überhaupt gekommen sind.
Das ist eine gute Frage. Und das ist auch irgendwie, also das Thema, wie ich quasi an die Holzbearbeitung gekommen bin, ist auch eine witzige Anekdote, finde ich. Weil, erstmal, also wir sind beide, ich übernehme das mal ein bisschen für dich, studierte Informatiker. Also wir wissen definitiv, was wir tun, wenn es um Holzbearbeitung geht. Und praktische Arbeiten
generell. Ja, genau, eben. So. Also das ist auch sehr viel Praxisanteil im Studium, definitiv. Ja.
Mega. Also mein Schwerpunkt war quasi praktische Informatik. Also
ja.
Was willst du sonst?
Praktisch zu nichts zu gebrauchen, genau.
Genau. Ich meine, man könnte sagen, so, also einfach kurz die Anekdote, wie ich an Holzbearbeitung gekommen bin. Und das wird dir gefallen, Kassian. Ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht so.
Ich bin selber jetzt sehr gespannt jetzt, ja.
Also als Informatiker bin ich leidenschaftlicher YouTube-Gucker. Und dann irgendwann, also auch noch zu unserer Geschichte, Kassian und ich haben mal zusammengearbeitet und Kassian hatte dann, als wir irgendwann mal in seinem Büro standen, hat er sich interessiert, wie das mit YouTube funktioniert. Und da haben wir
Ich erinnere mich, da
eingeloggt, und dann hatte Kassian halt sein Kassian Schnaas, ich hoffe, dein Nachname ist okay,
auf
deinem Kassian, ne?
Ja.
Sein Kassian Schnaas Kanal, und dann gab es da einfach irgendwie ein, glaube ich, einminütiges Video, wo Kassian an seinem Schreibtisch sitzt und ich stehe hinter ihm.
Ja, genau, und vor allen Dingen,
wir freuen uns darüber.
Bei Sekunde, weiß ich nicht, 58 von 60 wird mir klar, dass das gerade aufnimmt, diese Kamera, und meine Augen werden so groß wie ein Scheunentor. Da erinnere ich mich noch dran, dass das so, das läuft, oder ist, oh Gott.
Ja. Das ist ja echt einfach.
Ja.
Auf jeden Fall, das war das erste Video auf Kassians Kanal, die Alteingesessenen werden es kennen. und ich war quasi der erste Abonnent von Kassians Kanal. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, irgendwann merkte ich in meinem Stöbern durch YouTube, dass du ein neues Video hochgeladen hattest. Und zwar war das ein obskures Kreissägen-Video mit einem bayerischen Akzent.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob du da gerade deine Tischkreissäge neu hattest, dazu kommen wir vielleicht später. Und fand ich amüsant. Und dann irgendwann, eine gewisse Zeit später, kam dann, da hattest du, glaube ich, ein Video, wie du von einem Kumpel einen Holzfuß für den Schrank gedrechselt hast.
Genau, ja.
Und das war im Grunde tatsächlich für mich so ein Aha-Moment, so von wegen, sowas kann der? Und dann nicht unbedingt direkt der Gedanke, wenn der das kann, kann ich das auch, aber ich dachte mir dann einfach so von wegen, verrückt. So ein schrabbeliger Informatiker wie ich, der kann irgendwie sowas machen, der kann Holzbearbeitung, der kann irgendwie Möbelstücke, also in dem Fall war es wirklich nur der Fuß von einem Schrank, aber der kann Möbelstücke bauen. Und das war tatsächlich zumindest der Moment, der mein Interesse geweckt hat und der mich dazu gebracht hat, andere Holzwerken, Holzbearbeitungskanäle zu abonnieren. Und dann hatte mich irgendwann der Virus, schlechte Wortwahl.
Zu dieser Zeit, ja.
Ich würde sagen, das reicht erstmal genug gefaselt zu meiner allgemeinen Vorgeschichte zur Holzbearbeitung, wie ich zu dem Thema gekommen bin.
Ja, da muss ich aber zumindest noch sagen, dass mich das ja auch ein Stück weit ehrt. Ich wusste das wirklich nicht, aber das freut mich ja, das ist ja auch immer das, was ich sage, ich versuche ja die Leute zu motivieren, ne? Also mal einfach mal ausprobieren, und wenn es in eine Hose geht, solange ihr euch nicht dabei verletzt, ist doch alles gut, ne? Also das muss man natürlich immer auf Sicherheit achten, aber ich finde halt, auch wenn mal was schief geht, selbstgemacht ist es dann trotzdem. Und dann will ich auch noch sagen...
Den Finger habe ich mir selber abgesägt.
So, genau. Das ist, kann man auch sehr stolz in der Notaufnahme dann...
mit meiner neuen Säge, guck mal die Fotos.
Ja, genau. Nee, ich habe bei mir, musste ich auch tatsächlich, habe ich im Vorfeld ein bisschen überlegt, wie ging das bei mir eigentlich los? Und bei mir ging es tatsächlich so los, dass ich, ich bin umgezogen in eine Wohnung, die, also ich hatte schon immer irgendwie Lust, so ein bisschen mal im Garten oder irgendwo ein bisschen was zu bauen und zu machen. Das hatte aber noch nichts irgendwie mit YouTube oder irgendwas professionellerem zu tun. Und bin dann umgezogen in eine Wohnung, die einen großen Keller hatte, der irgendwann auch mal ein Wohnraum war, aber dann doch wohl irgendwie für nicht als Wohnraum tauglich befunden wurde. Jedenfalls war der sehr gemütlich, beheizt und allem. Und da habe ich mir irgendwie in einer Ecke eine Werkbank hingestellt. Einfach so, weil ich dachte, Mensch, jetzt hast du den Platz. Und dann habe ich mir eine Küchenarbeitsplatte gekauft, zwei so Ständer darunter geschraubt und fertig. Und dann bin ich weiß aber echt nicht mehr genau wie, irgendwie bei einem Video von Holzwerken TV bei YouTube gelandet. Und zwar ging es da um eine Oberfräse. Beziehungsweise das Video heißt, dieser Frästisch kostet nicht viel. Wo da haben die Jungs in eine Workmate, das ist ja so eine Werkbank, die man mit so zwei Platten, die man so auf und zukurbeln kann. Und dazwischen haben die eine Einlegeplatte reingelegt und einfach eine Oberfräse von unten drunter gespackst, sag ich mal. Und haben damit dann Rundhölzer und irgendwelche Profile gefräst. Und das fand ich irgendwie so cool, weil ich vorher noch nie von so einer Oberfräse überhaupt gehört hatte, was das ist und so. Dass ich, dann bin ich einfach echt direkt los im Baumarkt und habe mir so eine Oberfräse gezogen. Erstmal, das ist, die habe ich immer noch. Bosch POF 1300 AE. Jedenfalls, das ist eine ganz einfache Bosch Grün. Ich glaube, die kostet 89 Euro. Das ist jetzt nicht so das Rieseninvestment, aber damit hatte ich dann schon sehr viel Spaß. Aber die viel größere Herausforderung war, dass eine Workmate oder so etwas ähnliches, baugleiches zu finden, wo das Ding dazwischen passt. Die gibt es nämlich überhaupt nicht. Habe ich auch nie gefunden, nie gekriegt. Und dann stand ich da mit meinem Talent und dachte, ja, jetzt hast du die Oberfräse handgeführt, ist auch irgendwie Mist. Führungsschienensystem war mir alles viel zu teuer. Und das Video hieß doch, kostet nicht viel, so, ne? Ja, und dann habe ich angefangen, mir so einen Frästisch selber zu bauen. Da gab es, also die Grundteile davon stehen immer noch in meiner Werkstatt, aber ja, da gab es auch mehrere Versionen, immer wieder Verbesserungen und da steckt auch immer noch genau diese Oberfräse drin.
Das ist das mit dem Wagenheber?
Ja, oder? Genau. Das ist die Version, die jetzt auch am längsten schon Bestand hat. Es gibt ja auch viele Versionen so mit Fräslift. Im Sautershop kriegst du da noch und nöcher richtig teuer und aber auch richtig gut, das will ich gar nicht sagen, ja. Bestimmt Sachen, aber ich habe ganz einfach für 9,98 Euro aus dem Baumarkt einen Wagenheber da drunter geschraubt und der drückt die rauf und runter und für meine Zwecke reicht das. Ich wollte dann auch mal das Ding gleich von Anfang an so bauen, dass man damit Kreise fräsen kann, weil das fand ich eigentlich das Faszinierendste, etwas Kreisrundes herzustellen, eben nicht mit der Stichsäge da so lang zu jodeln und ohne Zirkel oder so. Das wollte ich mit der Fräse machen, das hat aber auch nie so richtig gut funktioniert. Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, was will ich eigentlich mit diesen ganzen Kreisen? Und dann habe ich es gelassen. Und dann, ja.
Als kleiner Informatiker könntest du ganz viele praktische Türme von Hanoi.
Ja, das ist natürlich super. Ja,
genau. Hättest du da mit basteln können.
Stimmt, da bin ich ja nicht drauf gekommen, das stimmt. Nee, ich wollte mir damals einen Kreis fräsen, weil ich mir auch einen Tellerschleifer bauen wollte. Ich war damals mehr so auf dem Trip, ich baue mir viele Werkzeuge selber und habe dann bei Kleinanzeigen auch mal so den ein oder anderen gebrauchten Rasenmäher für 5 Euro gekauft, also diese Elektrorasenmäher, wo dann Messer kaputt, Fangkopf weg, Rad ab und so, weil der Motor war ja immer noch gut. Wenn ihr mal richtig euer Leben an euch vorbeiziehen wollt, sehen wollt, dann nehmt ihr so einen Rasenmähermotor mit 2800 Umdrehungen und baut daraus einen Tellerschleifer und dann haltet ihr da mal was dran. Das macht richtig Spaß. Vor allen Dingen hatte ich einen großen gebaut, nicht 125, sondern 230. Der kriegt nach außen wird die Geschwindigkeit ja noch höher. Also wenn ich den angeschaltet habe, ist das Licht dunkel geworden und das hätte mir eigentlich schon zu denken geben sollen.
Next Level ist, die Messer dran zu lassen, also wenn man einen Tellerschleifer dran baut, ja, und trotzdem noch die Messer dran sind.
ein Tellerhäcksler. Da kannst du den ganzen Rest vom Rasenmäher direkt mit durchjagen. Da bleibt nichts über.
Beute mehr.
Ja, genau.
Ich wollte übrigens noch einwerfen, weil du es eben gesagt hast, Sautershop, also wir suchen noch Sponsoren, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie werbewirksam dieses Wort ist, aber wir prostituieren uns gerne.
Ja, das ist also, definitiv, genau. Also Jungs des Sautershops und keine Ahnung, wen es da draußen alles noch gibt. Wenn ihr uns irgendwas Gutes tun wollt, dann macht das einfach so. Ja, ich wollte dich was fragen, genau. Weißt du noch, was so das erste Werkzeug war, was du dir dann so zugelegt hast? Und hast du es noch?
Ich habe es auf jeden Fall noch. Also ich bin generell so ein bisschen, ich würde nicht sagen ein Hoarder oder so, aber also ich trenne mich schwer von Dingen. Mhm. Also ich meine, das erste Werkzeug, das man so hatte, das sind dann ja irgendwelche komischen Discount-Akkuschrauber, die man von den Eltern bekommen hat oder sowas, die zähle ich mal nicht mit. Das erste, was ich mir selbst gekauft habe, nennen wir es als ein Power-Tool, also ein Elektro-Werkzeug. Das war, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, meine Stichsäge, die Bosch Grün PST 900 PEL.
Aha.
Das war, und hat tatsächlich, also das war noch bevor ich von dir die Videos gesehen hatte und mich inspiriert fühlte. Das war tatsächlich einfach, weil wir bei uns zu Hause, damals noch in meiner Wohnung in Oldenburg, Laminat verlegen wollten. Mhm. Und da dachte ich, da brauche ich dann irgendwie passendes Werkzeug für. Und dann hab ich halt gesagt, okay, eine Stichsäge macht mal Sinn, ich will mir nicht immer die von meinem Vater leihen. Dann habe ich mir halt diese Stichsäge gekauft. Und Die Stichsäge hat auch definitiv gute Dienste geleistet. Also an sich war ich sehr zufrieden mit der Stichsäge, obwohl da habe ich gleich vielleicht auch noch eine Frage an dich zu. Zu der Stichsäge habe ich mir dann auch so eine kleine Sägestation gekauft.
Genau, die habe ich auch schon mal im Auge gehabt. Von Bosch ist die auch, oder? Oder ist die Wolfkraft?
Genau. Also nee, es gibt so eine, also vielleicht sprechen wir von der gleichen. Es gibt halt von Bosch, auch Bosch Grün, die PLS 300. Das ist halt, ja, einfach so eine mit Führungsschiene, wo man die Stichsäge reinhängen kann und so weiter. Die habe ich auch noch. Die habe ich auch lange benutzt, aber diese Führungsschiene ist Mist, weil zumindest mit dieser Stichsäge, die verzieht halt total, dass sich das Blatt halt so. Anschrägt und dann habe ich halt einfach immer nur in diese Führungsschiene gesägt. Oh. Und die Schnitte, die wurden halt einfach nichts. Also ich habe diese Sägestation tatsächlich sehr viel benutzt, aber eben ohne diese Führungsschiene und dann auch einfach nur, damit ich irgendwie die Laminatbretter halt weit genug vom Boden weg hatte, dass das Sägeblatt da durchkommt.
Ja, verstehe.
Und da ist es, das ist halt auch so ein bisschen modular und so, das ist eigentlich ganz praktisch, aber ja, hat mich, unterm Strich hat die mich leider ein bisschen enttäuscht. Aber ja, wie gesagt, also die Stichsäge, die habe ich immer, ich meine, ich habe mittlerweile mir eine neue Stichsäge zugelegt. Aber die Stichsäge, ja, hauptsächlich, weil ich quasi mit der Stichsäge dieses ganze Haus gebaut habe. Mhm. Und ich glaube, die hat mittlerweile, was Genauigkeit und so weiter angeht, hat die einfach ein bisschen gelitten. Mhm. Und ist jetzt eher nur noch für grobe Schnitte, grobe Dinge vorgesehen.
Da muss ich auch direkt mal einhaken. Ich habe mir noch vor dieser Oberfräse, hatte ich mir so für Haus- und Gartenkram meine gute PKS 55A, eine Handkreissäge von Bosch Grün, ich glaube auch um die 80 Euro gekauft. Und damit habe ich so unfassbar viel gebaut. Nichts, was jetzt irgendwie tolle Möbel oder so wären, aber eine Tür für einen Schuppen, was weiß ich, irgendwelche Terrassendielen und so. Da ging die, ist die überall so durchgegangen. In meinen Videos habe ich sie auch noch viel benutzt und auch wirklich Massivholzbohlen damit besäumt und geschnitten und so. Und ich war immer ein Riesenfan von dem Ding. Sie hat jetzt gegen Ende letzten Jahres tatsächlich irgendwann den Geist aufgegeben. Leider, leider. Ich musste sie zu Grabe tragen. Aber die war unkaputtbar. Und für 80 Euro, ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt ja auch eine Tauchsäge gekauft, aber ich finde immer noch, dass viele von den, zumindest, ja, Bosch Grün ist das, was ich aus dem Preissegment kenne, Geräten taugen echt was und halten auch lange mit. Ich habe eine PCM 8S, das ist eine Kapp- und Gehrungssäge mit Zug. Weiß nicht genau, wie das dann genau heißt. Also auf jeden Fall hast du eine höhere Schnittbreite. Und die hat auch schon echt, echt viel Holz gesehen. Mit der habe ich mehrere Betten, Hochbetten und so weiter gebaut hier zu Hause. Und ich weiß nicht, ob man sagen könnte, nachgelassen. Die ist mittlerweile, macht die schon so ein bisschen komische Geräusche, wenn man da mal was Dickeres mitschneidet und so. Aber ich denke mir immer, naja, sie tut es halt. Und wenn ich stelle die halt mit dem Schlosserwinkel ein und dann ist sie auch 100% genau. Also klar, die Einrastfunktion, da darf man sich nicht drauf verlassen, wenn da 0 Grad steht oder 90 Grad steht, dass das dann 90 Grad sind. Aber wer das erwartet, weiß ich nicht, was der dann ausgeben muss, ne?
Aber ich denke auch, also ich meine, ich muss zugeben, ich bin eine totale Bosch-Blau-Hure. Also mit mittlerweile habe ich so ein paar blaue Bosch mit den in L-Boxen irgendwie bei mir in der Garage stehen und ich mag eigentlich jedes der Geräte, das ich da gekauft habe. Aber trotzdem kannst du halt mit Bosch Grün Glück haben und mit Bosch Blau Pech haben. Und nicht unbedingt Glück und Pech, aber es gibt halt echt gute Bosch Grün und schlechte Bosch Blau. Und vor allen Dingen, wie du halt auch sagst, und letzten Endes kommt es halt auch an, wie auf die Anwendung an sich, wie gut man selber damit umgeht, wie gut man das Gerät einstellt und wie gut es sich einstellen lässt. Und dann haben halt ein paar Bosch Blau Geräte haben dann halt einfach so ein paar mehr Komfortfunktionen, würde ich sagen. Oder die halten irgendwie, die sind wiederholgenauer. Aber trotzdem kannst du da genau den gleichen Scheiß mitmachen.
Lass uns gleich mal notieren. Ich bin dafür, dass wir irgendwann demnächst eine eigene Folge machen zum Thema L-Boxen, Sustainer und was es da noch alles gibt. Denn es könnte haarig werden in dieser Folge, denn ich hasse diese Dinger. Das sage ich jetzt schon mal vorweg. Ich hasse diese Dinger.
Okay, interessant.
Das braucht kein Mensch. Die taugen nur, da ist ein Griff dran, damit man sie möglichst weit wegschmeißen kann. Aber kommen wir vielleicht dann auch nochmal zu. Das ist das eine. Und das andere ist, genau, Wiederholgenauigkeit bei Werkzeugen. Das könnte man, kann ich stundenlang drüber faseln, glaube ich. Ja, braucht man das? Was zahlt man dafür? Warum braucht man das vielleicht nicht? Oder, ja, genau. Das lass uns mal in einer der nächsten Folgen vielleicht nochmal intensivst behandeln.
Ja. Ich glaube, das Thema L-Boxen können wir aber, ich glaube nicht, dass wir dafür eine ganze Folge brauchen.
Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht,
ich meine, ich kann auf jeden Fall.
Mobilität oder sowas können wir vielleicht auch draus machen oder Werkzeugaufbewahrung. So.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein gutes Thema. Aber ich finde auf jeden Fall, weil du auch Sustainer gesagt hattest, das ist dann schon manchmal echt so ein Altar im Hintergrund von YouTube-Videos, habe ich das Gefühl.
Definitiv.
Vor allem bei einem YouTuber, der uns beide ein Begriff ist und den wir nicht weiter erwähnen wollen, weil wir, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt haben, dass wir nicht unbedingt die ganzen Podcast-Folgen damit vollladen wollen, dass wir uns darüber auslassen.
Genau.
Aber ja, es sind halt echt so...
Auch bei Instagram sieht man ja teilweise Werkstätten, wo man sich fragt, ob das ein OP-Saal ist. Ne? Da liegt nicht ein Krümel rum, aber es ist alles voll. Und vor allen Dingen, wie viel 12-Volt-Akkus braucht ein Mensch? Also das sind dann da irgendwie 30 Stück mit noch mehr Ladegeräten. So, was soll denn das? Das ist doch... ja, okay. Ja, was ich noch sagen wollte ist, fragen wollte, beziehungsweise drüber sprechen wollte, wie stehst du denn so eigentlich zu Handwerkzeugen? Also es gibt ja viele, viele Dinge, die man mit Zeit auch alles von Hand machen kann. Teilweise, wenn man natürlich jetzt Profi ist, wenn man es sieht bei Leuten wie weiß ich nicht, Heiko Rech oder so, die sind ja auch teilweise schneller mit Handwerkzeugen, bis der andere dann da seine L-Box aufgekriegt hat und sein Kabel angeschlossen hat.
Sind die schon und bei fertig? Den 30 Akkus den gefunden hat, der noch Ladung hat?
Ja, genau. Nee, also wie stehst du da so zu Handwerkzeugen? Ist das so, es gibt ja auch Leute, die haben da richtig so ein Fable für. Ist das bei dir auch so?
Also ich würde sagen, ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und auch sehr viele Kanäle, also unter anderem auch dein Kanal, da sehe ich dann halt Videos und bin schon ein bisschen neidisch, wenn es dann da um Schwalbenschwänze und Fingerzinken und was weiß ich was geht, da dann irgendwie mal mit so einem Stemmeisen loszulegen und die ganzen verschiedenen Japan-Sägen, die dann irgendwie für verschiedene Dinge Sinn machen. Ich selber habe noch nicht so viel Erfahrung mit Handwerkzeugen. Also, und ich muss auch sagen, also so ein bisschen schrecke ich einfach davor zurück, dass zum Beispiel bei solchen Sachen wie Hobeln oder eben auch den Stemmeisen, dass da dann ja auch so eine gewisse Wartungs... nicht unbedingt Wartungsaufwand, aber zumindest musst du die Dinger schon warten. Du musst halt dafür sorgen, dass die geschliffen sind, dann müssen die ordentlich geschliffen sein, dann muss da ein ordentlicher, alle Winkel müssen korrekt sein und so weiter und so fort oder zumindest korrekt genug. Das ist so ein bisschen so was mich zurück, wovor ich ein bisschen zurückschrecke. Ich habe so jetzt, also abgesehen von den üblichen Schraubendrehern und dem ganzen Käse und einen Fuchsschwanz habe ich auch in der Garage, aber so das Einzige, was ich jetzt so als Next-Level-Handwerkzeug betrachten würde, ist meine Japan-Säge, die meine Frau mir irgendwann, glaube ich, zu Geburtstag oder Weihnachten geschenkt hat. Eine Ryoba, heißt Ryoba, ne?
Also gibt es ja auf jeden Fall, genau. Das sind mit zwei, zwei Sägen auf beiden Seiten Zähne, so. Genau,
und das, ich habe dir, Kassian, davon ja auch, glaube ich, ein Foto geschickt oder dich zumindest darüber informiert. Das hat mich auch direkt diese Zähne auf beiden Seiten, als jemand, der bis zu dem Zeitpunkt immer nur einen Fuchsschwanz benutzt hat, haben mich diese Zähne auch direkt, im wahrsten Sinne des Wortes, gebissen. Und habe mir da während ich mit der einen Seite halt die Beine von unserer Dachbodentreppe abgesägt habe, hat die andere in meine Hand gesägt, die andere Seite. Oh. Nicht doll, nicht tief, aber tief genug. Es hat auf jeden Fall geblutet wie Sau. Also das war lehrreich. Sagen wir es einfach mal so. Das war lehrreich, dass man auf jeden Fall, wie du ja auch, glaube ich, bestimmt schon in verschiedenen Videos gesagt hast, dass man sich, bevor man irgendwas macht, bevor man irgendwas sägt und so weiter, dann sollte man sich erstmal in Gedanken einfach mal durchspielen, was man, wo die Hände sind.
Ja. Da, also das ist, also ich habe bisher zum Glück wirklich nur kleinere irgendwelche Kratzer und Schnittwunden erlitten. Aber ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass ich das wirklich so mache, dass wenn man, sei es mit Handwerkzeugen oder sei es mit gerade auch den schweren Maschinen, dass man wirklich mal so einen Trockenlauf macht. Ne? Also klar, du kannst nicht so tun, als sägst du jetzt den Balken durch oder so, aber aber dass man sich zumindest mal überlegt, wo kommt denn auf der anderen Seite die Säge dann raus und wo fällt denn das Stück hin, was dann da abfällt. Genau. Das ist schon hilfreich. Ne?
Das war nämlich genau der Punkt. Ich hab gesägt, das eine Bein von der Dachbodentreppe abgesägt. Und da war eben das Stück, was runterfällt, war links und ich habe mit rechts halt gesägt und dann konnte ich das einfach mit meiner linken Hand, konnte ich das Stück, was runterfällt, halt festhalten. Und dann bin ich auf die andere Seite der Treppe gegangen und habe das andere Bein abgesägt und dann war das Stück, was runterfällt, halt rechts.
Ja.
Und dann, als es dann irgendwie lose wurde, habe ich dann halt rüber gegriffen
in die Säge.
Das hätte auch schnell die Pulsader sein können.
Ja, das ist
in der Situation. Also da, wie du gerade schon echt passend sagtest, solche Dinge, okay, wenn da was abfällt, wo fällt das hin?
Genau.
Ist das in Ordnung, wenn es einfach runterfällt oder möchte ich das irgendwie noch stabilisieren und so weiter? Und wo ist dann die Säge im Verhältnis zu meiner Hand?
Genau. Ja, ich überlege gerade selber.
Ja, aber ansonsten, also,
was denn?
Aber das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen an dich gewesen. Weil ich weiß halt aus deinen Videos, du hast halt diverse Hobel und du machst halt was mit Stemmeisen und du schärfst die halt auch selber und wie hat das damit angefangen? Kannst du sowas einfach oder?
Nee, also ich kann es auch immer noch nicht. Also, nee, sagen wir es mal so, ich hab da echt viel rumprobiert, weil ich habe zwei, drei so Wald- und Wiesenstemmeisen, ich glaube ein Kirschen, irgendeine Baumarktfirma, schon mit einem Buchenholzgriff, so Weißbuche, aber also was halbwegs Brauchbares, habe ich irgendwie geschenkt bekommen von meinem Vater, der auch eine Werkstatt hat und der hatte irgendwie mitbekommen, ich bin umgezogen, habe mir da eine Werkstatt eingerichtet, ein bisschen Grundausstattung wollte er mir zukommen lassen und dann waren die halt irgendwann stumpf, weil ich habe sie halt einfach auch nicht gut behandelt, weil ich es nicht besser wusste vielleicht auch und dann habe ich die hier zum Schärfen gebracht. So. Und hier gibt es einen Laden in Oldenburg, Namen sage ich jetzt nicht, aber da kannst du Sachen hinbringen. Und also es ist keine Baumarktkette, sondern so ein kleiner lokaler Laden. Und dann
in der Innenstadt?
Ja, Richtung Innenstadt, genau. Beim Pferdemarkt. So, mehr. Okay. Und jedenfalls haben die dann gesagt, ja, alles klar. Also die haben das auch gut gemacht. Das Problem war nur, da wird immer donnerstags das Gerümpel abgeholt zum Schärfen und dann nächsten Donnerstag wiedergebracht. Und ich war natürlich auf dem Freitag da und einen Tag vorher wurde das gerade abgeholt. Also nächsten Donnerstag wurde es abgeholt und dann nächsten Donnerstag habe ich es wieder gekriegt. Und dann muss ich es ja auch noch abholen. Also ich habe echt 2,5 Wochen dann auf den Kram gewartet, habe dafür dann lachend irgendwie 30 € gelatzt, um nach einem Wochenende Holzwerken mit Handwerkzeugen, weil ich ja dachte, geil, endlich scharfes Werkzeug. Erstmal, ich packe den Kram aus und ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, so, hä? Die haben das doch einfach an so einen Schleifbock gehalten. Was hat denn da jetzt 2,5 Wochen gedauert? So, ne? Und was kostet da jetzt 30 €? Na gut, da war noch so ein Schutzlack drauf. Das fand ich irgendwie, wirkte professionell so, ne? Aber gut, ja, dann nach einem Wochenende waren die Dinger wieder durch. Und habe ich gedacht, ey, das kannst du jetzt, muss ich jetzt wieder 2 Wochen warten? Naja, und dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau ge-YouTubed und bin dann letztendlich auch wieder bei verschiedenen Videos gelandet. Da gibt es ein gutes von Holzwerken. Da gibt es auch eins von Heiko Rech, dass man eben mit Wassersteinen seine Werkzeuge schärfen kann. Und ich habe mich dann auch mit Phasenwinkel und Mikrofaser und so ein bisschen auseinandergesetzt. Erstmal nur theoretisch. Und dann habe ich gedacht, naja, so schwer kann das jetzt ja nicht sein. So, ne? Gut, Veritas Schleifhilfe habe ich mittlerweile. Kostete damals und kostet, wenn sie jetzt ist, überhaupt gar nicht verfügbar und auch nicht absehbar und so weiter, aber ich glaube damals 120 €, wollte ich mir sparen und habe mir dann dieses 15 € Alu-Ding da bestellt von Amazon und habe mir bei Dictum oder so dann so ein paar Wassersteine bestellt und habe einfach losgelegt, ne, und war dann am Anfang auch eine Vollkatastrophe. Also dieses günstige Schärfhilfe-Ding sorgt halt permanent dafür, dass man nie, das ist nie winklig, du hast dann immer das schief vorne und dann willst du einen anderen Winkel einstellen, dazu musst du es ja wieder lösen und zurückziehen, dann hast du wieder einen anderen Winkel, also deine Mikrophase ist dann auch immer schief. Ich habe da echt ja, Abende und Nächte mir die Finger wund geschliffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn man mal auf so einem tausender Stein mit der Fingerkuppe echt oft hin und her geht, weil man so nah dran ist, dann sind die Fingerabdrücke irgendwann weg. Aber mittlerweile muss ich sagen, mit diesem Veritas-System und immer noch den gleichen Wassersteinen übrigens, also die halten schon echt lange, geht das dann doch auch relativ schnell. Und wo ich auch keinen Hehl draus mache, ist, wenn ich da ein Eisen aus dem Regal nehme und merke, ah, da hast du letztes Mal beim Schärfen das nicht 100% gemacht, also dann schmeiße ich mein Schleifgerät an, wo eine Lederscheibe zum Abziehen drauf ist und ziehe das darauf einmal kurz ab. So, ne? Also das ist, das mache ich auch, weil dann ist es halt einfach schnell scharf und du kannst weitermachen. Und bei Hobeleisen ist es eigentlich das Gleiche. Bei Hobeleisen ist es aber auch so, dass wenn man die vernünftig behandelt und jetzt, ich benutze die halt nicht übermäßig viel, dann hält ein gut geschliffenes Hobeleisen auch meiner Erfahrung nach echt lange. Also das muss man nicht vor jedem Projekt oder so dann nochmal irgendwie komplett behandeln. Ja, und so hat das eigentlich auch bei mir mit den Handwerkzeugen, wie ich gerade sagte, angefangen, so ein bisschen was geschenkt bekommen. Und ich hatte da eine Zeit lang auch richtig Bock drauf. Genauso wie auf dieses, ich baue mir Maschinen selber, ich baue mir einen Frästisch selber. Ja. Und das mache ich auch ab und zu nochmal, aber eher so kleine Helferlein, wo ich das Gefühl habe, da kann ich was schneller hinkriegen. Denn ich sage mir, mir geht es ja auch so ein bisschen darum, nicht schnell ein Ergebnis zu erzielen, weil ich mache das ja nicht kommerziell, aber ich möchte schon einen Fortschritt in meinem eigentlichen Projekt sehen. Ne? Und wenn mein Projekt ist, ich baue einen superschönen Frästisch hier, Frank von Frank's Chat hat auch einen super schicken Frästisch gebaut, der ist total schick, aber das wäre mir irgendwie so, da hätte ich keinen Bock drauf, sondern ich würde dann halt ein Möbelstück bauen wollen und dann sieht der Frästisch halt so aus, wie er aussieht, so ist dann halt so. Ne? Mhm. Und das ist bei Handwerkzeugen manchmal so, die Hobel von Veritas und Lee Nielsen sind wunderschön, ich will jetzt nicht sagen so in Schönheit sterben, das sind tolle, tolle Werkzeuge, aber man ist halt einfach beim Abrichten mit dem elektrischen Abrichter tausendmal schneller, als wenn man das von Hand macht. Ne? Und da, wenn man dann sagt, so, ich will diesen Tisch jetzt irgendwie auch nochmal fertig kriegen, dann ist das schwierig, das so mit den Handwerkzeugen zu machen.
Ne? Ich meine, es kommt, glaube ich, immer drauf an, also vor allen Dingen, wie du ja schon sagtest, wir machen das ja nicht kommerziell, das ist immer noch irgendwie mehr oder weniger ein Hobby. Und da geht es ja dann einfach darum, was zieht man selber daraus und was ist einem selber dann an der Stelle wichtig.
Genau.
Und ich weiß zum Beispiel ja der, du kennst den Namen, aber der von Maschinenhandel Meier.
Dominik Ricker.
Genau, der ist ja ein großer Freund von Handwerkzeugen und von altem Handwerk, ja, und so weiter. Und der hat halt einfach Bock drauf, irgendwie solche Sachen auszuprobieren und irgendwelche, genau, merkwürdigen Verbindungen mit Handwerkzeugen irgendwie zu realisieren, genau, und alles Mögliche, dem geht da halt einer bei ab. Und das ist, finde ich, auch mega super und ich gucke mir auch die Videos gerne an. Aber ja, man, genau, muss halt Bock drauf haben.
Genau, und das ist bei mir auch so ein Ding, das würde mich mal interessieren, wie das bei dir ist. Ich habe manchmal, ich sehe dann was, so was wie eine Schwalbenschwanzverbindung. Das sehe ich irgendwo, ja, und habe voll Bock, das selber mal auszuprobieren. So, dann mache ich das, dann macht man ein, zwei Teststücke und merkt, kriegt so langsam raus, wie geht's. Die ersten sehen gruselig aus und dann will man aber relativ schnell, merkt man auch einen Fortschritt. So. Und dann habe ich, gibt ja auch ein Video dazu, habe ich dann diese kleine Kiste gebaut mit den Schwalbenschwanzverbindungen. Und jetzt mittlerweile sage ich, okay, ich kriege die ganz okay hin. Ich weiß so, worauf man achten muss, Stemmhilfe benutzen und so. Jetzt habe ich da überhaupt gar keinen Bock drauf. Also wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, hey, bau mal irgendwie 28 Schubladen für so einen Apothekerschrank, da würde ich sagen, hier, das kauf mir einmal 1000 Schrauben und dann mache ich das, aber ich mache das nicht mit Schwalbenschwänzen. Weil das einfach, ich habe dann Bock, diese eine Sache würde ich mal auszuprobieren und auch gut da, oder für mich okay, gut da drin zu werden. Ich sage nicht, dass ich da wirklich gut drin bin. Und dann habe ich auch so, verliere ich aber auch irgendwie so ein bisschen das Interesse an dieser einen Technik. Also ich habe zum Beispiel mal so eine Lampe gebaut, wo mit der Oberfräse vorne, das war, von wem war es denn zuerst? Weiß gar nicht mehr, eine Bekannte, die sind Eltern und da habe ich dann gesagt, hier, schreib doch mal den Namen von deinem Kind auf dem DIN A4 Blatt und dann habe ich das auf diese Lampe vorne ausgefräst und dann Plexiglas hintergeklebt, dahinter LED-Lampen und dann kann der Name halt in verschiedenen Farben leuchten, das sieht ganz nett aus im Kinderzimmer. Und das fanden die so gut, dass sie dann mich auch noch gefragt haben, ach Mensch, unsere Bekannte, kannst du das für die noch machen und für die. Und nach 3 Lampen habe ich irgendwann gesagt, so, oh, ich kann die Dinger jetzt mittlerweile an einem Abend bauen. Und das ist echt auch keine Herausforderung, aber es macht überhaupt keinen Spaß mehr, weil es einfach immer das Gleiche ist. Und ich habe von den Dingern jetzt schon echt einige gebaut und habe irgendwann gesagt, so Leute, das war's jetzt, mehr mache ich nicht, weil das reizt mich dann irgendwie nicht mehr. So der Reiz des Neuen. Ist das bei dir auch so, dass du so bei solchen Sachen manchmal sagst, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf?
Also ich glaube, ich habe bisher noch nicht so viele Projekte gehabt, noch nicht annähernd so viele Projekte wie du und somit habe ich auch noch nicht allzu viele verschiedene Dinge ausprobiert und habe auch noch nicht das Gefühl, dass ich in irgendwas wirklich gut geworden bin. Von daher würde ich sagen, bin ich erstmal noch nicht so richtig an dem Punkt. Aber ich meine, ich kann es natürlich schon in gewisser Weise auf jeden Fall nachvollziehen. Einfach, wenn ich jetzt überlege, als ich meine Tischkreissäge neu bekommen habe, die ersten paar Schnitte machen einfach sau Spaß. Weil das ist einfach, endlich habe ich meine Tischkreissäge und dann kann ich da endlich mal mit loslegen. Und die tollen Schnitte machen, die ich bei den ganzen YouTube-Videos sehe. Und ja, aber dann nach irgendwann wird es halt Monotonie, dann machen die Schnitte halt nicht mehr so viel Spaß. Dann geht es natürlich um was anderes. Aber ja, ist vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel. Aber mit mehr kann ich nicht dienen. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viele Projekte gemacht.
Außer ein Haus. mit einer Stichsäge.
Ja, das genau, ich habe das nur mit der Stichsäge gebaut.
Ja.
Ja, bei dem Haus, das ist ja, da geht es ja nicht so sehr um Finesse. Da geht es ja, wenn man so ein Haus baut, da ist dann wirklich so von wegen, ach, das ist jetzt ein Zentimeter zu viel, zu wenig, scheißegal.
Ja, genau.
Da kommt es dann echt nicht drauf an.
Geht die Tür halt nicht zu. Genau. Nee, aber gutes Stichwort, deine Tischkreissäge, sag den ZuhörerInnen doch einmal ganz kurz, was für eine Tischkreissäge du hast.
Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen.
Eiskalt erwischt.
Da habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine DeWalt. Und zwar die DWE. Das ist nicht diese 7485 heißt sie, glaube ich. Also es gibt ja die, ich glaube, die DWE 7492. Das ist dann, glaube ich, die größere.
Genau.
Und das ist auch irgendwie so die GTS 10 unter den DeWalt-Sägen sozusagen. Aber ich habe halt die kleinere davon und die habe ich quasi erst kürzlich bekommen, tatsächlich, das war mehr oder weniger ein Geschenk von meiner Frau und zwar tatsächlich habe ich die gebraucht gekauft, das finde ich, oder nicht gebraucht, das war so ein ist vielleicht einfach
so ein Warehouse-Deal oder so, oder? Genau.
Bei eBay Kleinanzeigen.
Genau.
Und das ist vielleicht auch einfach mal so eine ganz nette Anekdote für unsere Zuhörer alle beide, dass man so auch Werkzeuge relativ günstig in Top-Zustand bekommen kann. Also die Säge habe ich halt hat meine Frau bei eBay Kleinanzeigen gefunden mit Transportschäden. Und letzten Endes waren die Transportschäden bloß, dass die beiden Einstellrädchen für den Parallelanschlag und für den Winkel des Sägeblatts, die beiden Rädchen waren gebrochen. Die habe ich dann letzten Endes in Summe für 20 Euro beim Ersatzteilehandel nachbestellt und hatte eine Tip-Top-Säge, die, ich glaube, fast nur die Hälfte von dem gekostet hat, was sie normalerweise kostet. Also es war auf jeden Fall ein deutlich günstigerer Preis. Aber ja, eine wunderschöne Säge, auf die ich tatsächlich durch GoTools TV aufmerksam geworden bin. Oder vielmehr auf den großen Bruder bin ich aufmerksam geworden. Aber später hatte er auch die DWE 7485 selber getestet. Und zwar ist das, was mir am besten an dieser Säge gefiel von all den Tischkreissägen, vor allem im niedrigeren Preissegment, war der Parallelanschlag. Mhm. Weil normalerweise, oder oft kennt man das, dass der Parallelanschlag dann irgendwie nur vorne wirklich fest ist und sich dann hinten vielleicht so ein bisschen festzieht oder hinten vielleicht gar nicht fest ist oder was auch immer und dann ziehst du ihn halt vorne an der Schiene hin und her und hakst ihn ein und dann hat er immer so ein bisschen Spiel. Aber bei der DeWalt, da ist der Parallelanschlag, der läuft vorn und hinten auf so Zahnradschienen. Mhm. Und ist dadurch halt, also wenn der einmal ordentlich eingestellt ist, was ich immer noch nicht so richtig. Also, da muss ich sagen, das ist meine Persön- das, also das liegt nicht an der Säge, würde ich sagen, das liegt an mir. Aber wenn man, wenn man den Parallelanschlag da einmal ordentlich eingestellt hat, dann bleibt er da. Dann, und er hat auch, weil er vorne und hinten eben auf diesen Zahnrädern läuft, hat er überhaupt kein Spiel, also hat vorne das gleiche Spiel wie hinten, oder nämlich gar keins. Also der ist halt einfach ein stabiler Parallelanschlag. Das hat mir am besten gefallen an der Säge.
Ja, das klingt gut. Und ich muss ja sagen, ich habe sie ja auch einmal bei dir schon kurz in Augenschein nehmen dürfen. Und ich bin ja ein Besitzer, sage ich jetzt einfach mal so, der PTS 10. Und ich finde das auch immer noch eine gute Säge. Weil so viel Säge für so wenig Geld, muss man ja auch sagen. Ne? Ich glaube, die kostet jetzt Straßenpreis irgendwie 250 oder 280 Euro. Oder lass es 300 sein, jedenfalls auch noch weit weg von so einer GTS 10 und auch noch weit weg von allen Formatkreissägen, welchen Hersteller es auch immer. Und ich bin mit der auch super zufrieden, aber wie bei meiner PKS 55A ist sie jetzt auch schon ein paar Jahre alt und hat schon sehr viel Holz gesehen. Und da liebäugel ich schon damit, mir da irgendwie nochmal was anderes zuzulegen. Und da bin ich halt aber von der DEWALT auch bisher, was ich bei dir so gesehen habe, echt ziemlich begeistert. Also da muss ich sagen, das wäre ein Kandidat, wenn es nicht die GTS 10 wird. Das muss ich mal gucken. Genau, und bei der PTS 10 ist genau das Thema mit dem Parallelanschlag, was du sagtest, dass der eben zwar hinten sich auch so festklemmt, aber das ist alles nicht ganz so präzise. Das stimmt auf jeden Fall, genau.
Und die Absaugung, also der die DEWALT hat ein sehr, nicht unbedingt ein sehr ausgeklügeltes Absaugsystem, aber ist auf jeden Fall auch ein Absaugpunkt oben am Sägeblatt und dann eben die Absaugung von unten und was auch, aber das kann man halt auch bei dem GoTools-Video, geht er da sehr, sehr detailliert drauf ein. Das ist natürlich auch eine gute Taktik, ne? Einfach hört euch nicht weiter den Podcast an, guckt euch einfach das Video an, das ist viel besser.
Guckt einfach das Video, guckt das Video, guckt das Video und tschüss, genau.
Nee, also der komplette Unterbau ist quasi abgeschlossen. Da kann nicht aus irgendeiner Ritze die ganze Zeit der Sägestaub, das Säge, die Späne können da nicht einfach rausrieseln. Die können quasi entweder nur da drin bleiben oder hinten aus dem Loch rausgesaugt werden. Also tipptopp. Da habe ich auch, wir gehen ja ein bisschen kreuz und quer, was so die Historie, die Timeline meiner Holzwerken-Erfahrung angeht. Das war quasi dann mein drittes Projekt war dann, dass ich eine Werkbank für diese Tischkreissäge gebaut habe. Nicht eine Werkbank für die Tischkreissäge, aber eine Werkbank gebaut habe, in der die Tischkreissäge komplett eingefasst ist, dass ich dann eben auch eine Verlängerung nach hinten habe und alles ein bisschen, ja, ein bisschen stabiler ist, ein bisschen besser benutzbar ist, dass ich nicht irgendwie kniend irgendwo meine Werkstücke dadurch schieben muss.
Das müssen wir den Zuhörern auch noch irgendwann mal irgendwie mal zukommen lassen, die Bilder davon. Das ist schon ziemlich cool geworden, finde ich.
Ja, ich würde sagen, einer von uns muss sich vielleicht aufmachen und den Instagram-Account Werk und Zeug sichern.
Oh ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Das sollten wir gleich tun. Nicht, dass ein Zuhörer das vor uns tut.
Ja, all diese vielen Zuhörer.
Ja, genau.
Ja.
Sehr gut. Ja, ich glaube, wir kommen dann auch schon langsam zum Ende der ersten phänomenalen 45 Minuten.
Oh.
Oh, genau.
Also, oh.
Ja, aber ich finde erstaunlich schnell ging die Zeit auch rum, ne?
Mal gucken, was die Zuhörer sagen. Also das ist ja, also ich spreche euch alle beide an, Zuhörer.
Ja, genau, genau. Auch den, der gerade pennt.
Ja, genau. Genau, ja, kann der andere den mal wecken. Auf jeden Fall, gebt uns Kommentare. Sagt uns, an welchen Stellen wir missgebaut haben, weil, wie gesagt, wir sind beide eigentlich totale Nulpen, was das Holzhandwerken angeht. Ich möchte Cassian nicht mehr als Nulpe bezeichnen, was den Bereich angeht. Dazu hat er einfach viel zu viel Erfahrung mir gegenüber. Aber ja, schreibt uns einfach mal, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was ihr besser gemacht hättet. In welchen Kommentaren auch immer. Ich weiß gar nicht, wo dieser Käse ausgestrahlt wird.
Das weiß ich nicht. ARD, denke ich mal, ne? Mindestens. Aber kann man, aber ich weiß, die wissen leider nicht, was Kommentare sind. Das ist das Problem. Nein. Ich wollte sagen, schlagt auch gerne, wie auch immer, Themen vor. wenn ihr sagt, redet doch mal darüber oder beleuchtet doch mal dies und das, gerade, und das ist ja unser Vorteil, aus der unbedarften Anfängerperspektive. Ich möchte sagen, wir können ja die Perspektive des Forrest Gump gegenüber der amerikanischen Gesellschaft, so nehmen wir die Perspektive des Trottels gegenüber des Werkzeugs ein, können wir einfach sagen, dumm ist der, der Dummes tut.
Genau, und wir beantworten die Fragen, die ihr euch nicht zu stellen traut.
Ja, so sieht's aus, genau. Also, lasst uns gerne wissen, wie ihr es fandet und was ihr euch noch so wünscht.
Und ich würde sagen, so als Ausblick auf die nächste Folge, weil wir das bisher nur ein bisschen angeschnitten haben, gehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr auf tatsächliche Projekte ein. Und ich glaube, wenn wir auf so die ersten Projekte eingehen, für welche Projekte waren, ob sie geklappt haben, was man für Fehler vielleicht gemacht hat oder was man gelernt hat. Ich glaube, wenn wir darüber reden, dann arbeiten wir auch ganz automatisch die weiteren Werkzeuge, die wir uns zugelegt haben, vielleicht so ein bisschen damit ab.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das werden wir tun. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und
ein schönes Bad, noch eine schöne Wurst.
Ja, genau. Je nachdem,
ob macht daraus, was ihr wollt.
Genau. Ja, das war's.
Ja, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche wollen wir so draufgängerisch sein und das einfach versprechen, dass wir nächste Woche eine neue Folge rausbringen.
Machen wir einfach mal.
Lass uns das einfach machen.
Genau.
Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dir, Kassian, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, Boris, das kann ich nur zurückgeben. Es war sehr angenehm.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Werk und Zeug und Werk und Zeug und Werk und Zeug.